Die Berliner Philharmoniker waren das, geleitet von Simon Rattle mit dem dritten Satz Purgatorio, Allegretto Moderato aus der Sinfonie Nummer 10, Fis-Dur von Gustav Mahler, der nicht nur ein begeisterter Bergwanderer war neben dem Komponieren, sondern auch leidenschaftlicher Schwimmer. Wie Andreas Fahrt. Der ist Chemiker, Professor an der Hochschule Furtwangen und hat die Donau durchschwommen. Und zwar nicht quer, sondern längs. 2674 Kilometer. Guten Morgen, Herr Fahrt.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Rät Ihnen Ihre Expertise als Chemiker eigentlich nicht davon ab, in Flüssen zu schwimmen, bei denen man nicht genau weiß, wer da was reinkippt?
Sagen wir es mal so, also in asiatischen Flüssen würde ich es vorziehen, lieber zu wandern und nicht in den Flüssen zu schwimmen. Aber in den europäischen Flüssen kann man schwimmen, wenn man sich vorbereitet hat, wenn man wenig Wasser schluckt. Das habe ich als Leistungsschwimmer gelernt. Und es sind Spurenstoffe im Wasser, die schaden mir nicht, sonst hätte ich es nicht überlebt. Aber die schaden den Wasserlebewesen doch gehörig. Und da wissen wir ja, dass wir seit den 70er Jahren einen Artenvielfaltsverlust haben, was auch mit diesen Spurenstoffen zusammenhängt.
Da sind wir mitten in Ihrem Thema. Das ist nämlich Ihre Motivation, um durch Flüsse zu schwimmen. Die Donau ist nicht der einzige. Sie sind auch schon durch den Rhein geschwommen und durch Flüsse in Nordamerika. Aber ganz sauber ist die Donau ja wahrscheinlich nicht.
Nein, auf keinen Fall. Sie wird auch immer schmutziger. Das ist auch beim Rhein so. Je länger der Fluss fließt, umso mehr Schadstoffe werden in den Fluss eingeleitet. Anthropogene Stoffe, wenn wir die Waschmaschine laufen lassen, Industrieanlagen, die ihre Abwässer nicht zu 100% reinigen können. Wir haben Kläranlagen, die sind nicht die eierlegende Wollmilchsau, sie können nicht alles. Es gelangen noch Spurenstoffe in Flüsse, zum Beispiel Hormone auch. Und die können auch in sehr niedrigen Konzentrationen, zum Beispiel Amphibien, in ihrer Fortpflanzung beeinträchtigen. Und so kommt es zu Artenvielfaltverlust. Und jetzt kommt zusätzlich noch, das ist eigentlich mein Hauptthema, die Plastikverschmutzung der Gewässer, auch der Flüsse. Wir wissen ja, es sind 9 Millionen Tonnen, die wir über Flüsse auch in unsere Weltmeere leiten. Und die werden auf diesem Weg auch immer weiter zerkleinert zu Mikroplastik. Und diese Kombination Mikroplastik und Spurenstoffe, die sehe ich als eine Gefährdung auch für uns, auch für unsere Nahrungsquelle, weil viele Menschen beziehen ihren Proteinbedarf aus den Weltmeeren und diese Nahrungsquelle ist durch diese Kombination Spurenstoffe und Plastikvermüllung gefährdet.
Ja, das Plastik ist nicht nur in den Flüssen, sondern das spucken die Flüsse anschließend in den Ozean hinein. Genau. Ich habe gelesen, im Fall der Donau sind das, ich glaube, Sie haben das berechnet, 4 Tonnen jeden Tag?
Das habe ich nicht berechnet, das haben die Wiener Universität vor einigen Jahren, 2014, da sind die auf 4 Tonnen pro Tag Mikroplastik gekommen, die ins Schwarze Meer gespült werden. Die Teilchen, die sie untersucht haben, waren entsprechend so groß, dass man sie mit der Pinzette auf eine Waage legen konnte. Dadurch konnten sie auch eine Massenbilanz quasi machen. Wir haben auch kleinere Teilchen mit untersucht, die man nicht mehr so leicht handeln kann, aber wir konnten sie zählen und das sind 17 Milliarden Partikel, die pro Sekunde ins Schwarze Meer fließen. Und je kleiner man wird, umso mehr Teilchen werden es.
Mehr Plastikteile als Fischlarven gibt es in der Donau, habe ich gelesen. Kann man denn, wir sprechen ja über die Donau in dieser Sendung, in dieser SWR-Kultur-Matinee, auch weil es so ein Fluss ist, der durch so viele Länder fließt und so viele Länder miteinander verbindet, aber eben auch trennt, darüber haben wir schon gesprochen heute Morgen. Aber kann man denn eigentlich als Chemiker anhand der eingeleiteten Chemikalien ungefähr sagen, wo man ist in der Donau?
Ja, das kann man sagen. Und ich habe gelernt aus den anderen Flüssen auch, dass Flüsse Spiegelbilder der Gesellschaft sind. Man kann an den Flüssen ablesen, wie die Menschen leben, welche Medikamente sie nehmen, ob Kläranlagen im Einsatz sind, welche Technologien in den Kläranlagen angewandt werden. Das kann man an der Wasseranalytik auch ablesen. Und da gibt es Länder, wo weniger gemacht wird, Richtung Gewässerklärung, Gewässerreinigung und wo es keine Kläranlagen gibt. Und das sieht man sogar optisch im Fluss, und man kann es aber auch messen. Und so steigen dann auch Konzentrationen wie Röntgenkontrastmittel extraorbitant an und auch andere Industriechemikalien.
Ja, in Belgrad sind Sie aus dem Wasser rausgestiegen.
Zum Beispiel,
und zwar, weil es so schmutzig ist.
Ja, ich bin 15 Kilometer nicht geschwommen, weil mir der Kapitän im Schiff angeraten hat und weil ich auch mit einem Biologe zuvor ins Langkamen gesprochen habe, der mir geraten hat, doch diese Strecke auszulassen. Der Letzte, der länger im Wasser gewesen ist, über 8 Stunden, der hat sich im Krankenhaus wiedergefunden. Und da habe ich es vorgezogen, diese 15 Kilometer nicht zu schwimmen. Was mich ins Nationalfernsehen gebracht hat, in Belgrad, wo ich diese Aussage auch getätigt habe.
Die waren beleidigt.
Nee, nicht nur. Es gab viele Menschen, die wussten gar nicht, dass es keine Kläranlagen gibt. Es kamen sehr viele Fragen auf, wie lange können wir unsere Kinder in der Donau baden lassen? Können wir die Fische essen, die wir in der Donau fangen? Also es gab einen sehr großen Aufschrei, auch von journalistischer Seite aus. Und es hat auch was bewegt im Land.
Ja, das ist ja das, was Sie wollen. Also ja, darauf aufmerksam machen, wo es schmutzig ist. Aber Sie sind dann nach Belgrad ja auch wieder in die Donau rein. Ist das dann irgendwann ausreichend verdünnt?
Es wird verdünnt, ja, es kommen ja Seitenflüsse, die Farbe hat sich wieder geändert, Festkörper hat man nicht mehr an der Oberfläche schwimmen, treiben sehen. Von daher, ja, ich wollte nicht zu viel auslassen, ich wollte die gesamte Donau machen, da wo es möglich ist, und ich habe es überlebt, so, und auch ohne Krankheiten. Der Fluss selbst ist eine Kläranlage, es sind Mikroorganismen in den Gewässern, die Schadstoff auch abbauen, was zu einem Sauerstoffverarmung führt, und das konnte man auch feststellen. Also die Sauerstoffkonzentration ist drastisch in den Keller gegangen, direkt vor Belgrad schon. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass Mikroorganismen aerob, also unter Sauerstoffverbrauch, die Stoffe, die eingeleitet werden, verstoffwechseln. Und dadurch kommt man schon zu einer kritischen Grenze, wo die Sauerstoffkonzentration so stark abnimmt, dass ein Leben dort für die Organismen im Wasser nur schwerlich noch möglich ist. Und das war eigentlich der Punkt, auf den wir auch hingewiesen haben.
Wenn Sie jetzt darauf aufmerksam machen und ja offensichtlich in Serbien dann auch wegen Ihrer Belgrad-Umgehung sozusagen für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, dann ist das sicherlich gut. Also es stärkt das Bewusstsein, führt dazu, dass man drüber nachdenkt, wie man mit den Flüssen eigentlich umgeht. Aber was kann man denn eigentlich tun? Bessere Klärwerke bauen? Das kann ja nicht jeder machen. Also ist das auch ein Aufruf an Kommunen beziehungsweise sogar den Staat?
Den Aufruf habe ich getätigt. Ich bin im Anschluss des Projekts auch nochmal eingeladen gewesen ins Goethe-Institut, habe dort auch mit Beratern des Präsidenten Vucic auch gesprochen, was man tun kann. Und Kläranlagen sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss, gerade in aktueller Zeit, wo wir den Klimawandel haben, wo wir Starkregenereignisse haben, wo viele Gewässer, die abfließen, gar nicht mehr behandelt werden, weil sie eben nicht über die Kläranlagen laufen. Die Rückhaltebecken sind zu klein. Sie laufen also direkt ungeklärt in die Flüsse, und in vielen Regionen, auch hier im Schwarzwald, gibt es Gebäude, die haben keine getrennte Abwasserleitungen, also kommunales Abwasser mischt sich mit Regenwasser. Also wäre es sinnvoller, eine dezentrale Regelung anzuwenden, dort wo die Abwässer entstehen, anstelle am Ende zentral in einer Kläranlage, wo die Wasservolumina so groß sind, dass die Effektivität auch zu wünschen übrig lässt und vor allem der Chemikaliencocktail unüberschaubar wird. Also Industrieanlagen ist es bereits soweit, dass die Industriebetreiber schon ihre eigenen Abwasseranlagen haben und Grenzwerte einhalten. Aber in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, wo viel mit Medikamenten auch gearbeitet wird, da gibt es diese Technologie nicht vor Ort. Und das ist eigentlich das, wo wir in Zukunft drauf hinarbeiten müssen.
Jetzt machen Sie sich Gedanken um die Flüsse und auch, wie die Fische darin denn noch leben können bei dieser Belastung. Wie machen Sie das denn eigentlich selber? 2674 Kilometer, das ist eine ganz schöne Strecke. Sie sind wahrscheinlich ziemlich fit und gut trainiert, aber so einfach ist das dennoch nicht, glaube ich.
Ich war Leistungsschwimmer in meinem ersten Leben, auch habe ich auf die lange Strecke, auf die 1500 Meter fokussiert gehabt und habe offensichtlich mich gut konserviert, sage ich jetzt mal, und betreibe auch täglich Sport. Und so ein Schwimmen täglich 8 Stunden ist auch Meditation. Also für mich ist das Schwimmen in Flüssen oder in Gewässern, wo man lange unterwegs ist, Wasser trägt. Da wird die Skelettmuskulatur schon mal nicht so stark beansprucht. Und wenn man gelernt hat, in einer ökonomischen Art und Weise im Freistil zu schwimmen, dann trägt einem das Wasser. Man kommt in eine schöne Gleitphase, man kommt in eine Meditation hinein, man kommt auf gute Ideen. Man hat eigentlich nur einen Rucksack in Anführungsstrichen zu tragen. Das ist von A nach B zu kommen. Und das Schöne daran an Flüssen ist, man schwimmt eigentlich keinen Meter zweimal. Das ist in dem Schwimmbecken anders.
Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und während Sie schwimmen, hören Sie das Plastik, habe ich gelesen.
Ich höre nicht das Plastik, ich höre das Mahlwerk des Flusses, also ich höre den Kies, der sich bewegt, und es wird einem ja klar, wenn im Rhein zum Beispiel eine sehr starke Strömung hat, wenn der Felsbrocken der Alpen zu feinem Sand zermahlt, wenn da Kunststoffe dazwischen kommen, dann werden die auch zermahlen, und dieses Mahlwerk hört man, also Wasser verträgt sehr gut den Schall und geht da einiges Spektakel.
Sie müssen uns noch mit einer Frage helfen, die wir in dieser Sendung auch schon diskutiert haben. Wenn Sie die Donau durchschwommen haben, wo haben Sie denn angefangen? Wo ist denn die Quelle?
Ich glaube, Wasserproben haben wir schon oben genommen an der Breg-Quelle, weil die Hochschule Furtwangen, bei der ich lehre, natürlich in Furtwangen lokalisiert ist. Und dort gab es eine Blaskapelle, einen Staat mit Rektor, Kanzler. Und da hatte ich die Breg-Quelle als Donauquelle verortet. Was mir natürlich dann stark vorgehalten worden ist in Donaueschingen. Wie kann ich das nur tun? Denn Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Und das ist in Donaueschingen der Fall. Also gab es dort auch nochmal eine Art zweiten Start mit Wasserprobenahme. Und in Ulm dann nochmal mit der Ministerin gemeinsam zu starten. Also es hat sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen, so ein Projekt.
Und am Ende der Donau, nämlich bei Sulina im Schwarzen Meer, da organisieren Sie ein Festival, wo alle Gruppen, die sich darum kümmern, dass die Donau vielleicht ein bisschen sauber wird, die Umweltgruppen, sich dann treffen können aus den ganzen Ländern, die entlang der Donau liegen.
Wir hatten letztes Jahr schon ein Festival. Dieses Jahr wird es tatsächlich in Sulina stattfinden. Es kommen viele Umweltgruppen. Es gibt Workshops, wo man diskutiert, was man tun kann. Es kommt auch eine ukrainische Umweltorganisation, worauf ich mich sehr freue. Das war während des Schwimmens nicht möglich, dass man sich da trifft, aus bekannten Gründen. Aber zunächst mal ist die Elbe ja dran. Und da bin ich noch händeringend auf der Suche nach einem dritten Hauptsponsor. Und nach der Elbe geht es direkt von Hamburg nach Sulina zum Festival.
Andreas Fahrt, wahrscheinlich der einzige Mensch, der die Donau jemals komplett durchschwommen hat. Und zwar aus guten Gründen, nämlich aus Umweltschutzgründen. Vielen Dank, Herr Fahrt, für den Besuch in der SWR-Kulturmatinee. Meistens blau, die Donau.
Gerne, Herr Biesler.